herzlich willkommen zum LeakHair Podcast, dem Podcast zu digitaler Transformation, Legal Tech und Unternehmertum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LeakHair Podcast. Heute haben wir Thomas Wiegmann mit dabei von Advo Service. Herzlich willkommen, Thomas.
Vielen Dank.
Lieber Thomas, wir haben ja LeakHair und Advo Service schon eine ganz, ganz, ganz lange Geschäftsbeziehung. Aber bevor wir dazu kommen, was ihr bei Advo Service eigentlich macht, magst du dich einmal vorstellen, dich als Person?
Ich als Person, ja. Ich habe vor fast 30 Jahren Advo Service gegründet und damals tatsächlich zusammen auf einer Veranstaltung mit LeakHair zusammen, meinen damaligen und auch heutigen Gründerpartner Thomas Goller auch kennengelernt. Insofern sind wir sozusagen von Geburt an miteinander verbunden. Wir haben damals uns entschieden, ein Unternehmen zu gründen, was auf die Betreuung von Anwaltskanzleien und später Rechtsabteilungen spezialisiert ist. Und seitdem machen wir das. Ich selber bin eigentlich ausgebildeter Ingenieur, habe aber damals schon Software entwickelt und bin also vom Herzen her Coder, wobei ich natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr selber Code schreibe, sondern das meinen Leuten überlasse, und das ist auch ganz gut so.
Danke. Ja, also ich würde sagen, unsere Firmen beide sind ja schon wirklich Urgesteine der Branche. Und mein Vater, der ja unsere Firma gegründet hat, noch ein bisschen vorher sogar, ihr wart ja beide keine Juristen. Wie bist denn du in die juristische Branche dann gestolpert als Nicht-Jurist? Mein Vater war es ja auch nicht.
Ja, tatsächlich. Damals hatten wir unterschiedliche Kunden aus unterschiedlichen Branchen, aber wir hatten eben auch eine Anwaltskanzlei. Und damals war es so, dass IT und Software in Anwaltskanzleien noch relativ wenig verbreitet war. Und aber wir relativ schnell gesehen haben, da herrscht ein großer Bedarf, weil es wird sehr viel mit Papier gearbeitet. Es sind viele wiederkehrende Dinge. Wir haben gesehen, oder kann man tolle Sachen automatisieren? Und damals LeakHair hatte ja schon eine Software entwickelt und die war genau dafür da. Und das haben wir gesehen, gedacht, das passt perfekt. Wir kommen so aus der IT-Richtung und es gibt jetzt neue Software dafür. Das war damals auch eine Software, die was ganz Modernes gemacht hat. Die war nämlich unter Windows lauffähig. Während State of the Art damals noch das gute alte RA Micro unter DOS war. Und insofern waren wir schon damals an der herausragenden technischen Front und haben das eben zusammen angefangen, dann diesen Rechtsanwaltsmarkt aufzumischen hier bei uns in Berlin. Ja, und das machen wir eben seitdem.
Ja, ist irre, nicht? Also bei uns weiß ich noch, die Anfänge waren auch in DOS in den 80ern. Und dann hatten wir auch die erste Windows-Kanzleilösung Fantasy. Und ich weiß noch, der Slogan von uns war immer zu der Zeit, wofür braucht der Anwalt eine Maus? Das war so bisschen so das Verständnislevel der Kunden, nicht? Mittlerweile ist das ja deutlich ausgeprägter und wir reden, also dass ihr damals schon Automations und so gemacht habt, dass ich glaube, den Begriff kannten die meisten da noch gar nicht. Wie ist es denn heute? Ich würde sagen, die juristische Branche, die Anwaltskanzleien sind ja mittlerweile deutlich digitaler. Ich glaube noch nicht jede, aber ganz viele. Was ist denn heute euer Kerngeschäft in der aktuellen digitalen Welt? Seid ihr immer noch ein Anbieter von technischen Lösungen, aber eben auch sehr viel Softwareentwicklung ja auch, aber nicht nur. Was macht ihr so generell?
Ja, wir haben uns im Laufe der Jahre immer stärker spezialisiert und es hat ja im zunehmenden Maße dann auch Standardsoftware gegeben von verschiedenen Herstellern. Und wobei eben so eine Standardsoftware, wie der Name schon sagt, die Standardbedürfnisse von Kanzleien abdeckt. Und je größer eine Kanzlei ist, je spezieller, aber auch je mehr Massengeschäft manchmal eine Kanzlei macht, desto spezifischer sind dann die Anforderungen. Und da reicht dann eben oft eine Standardsoftware nicht mehr aus. Und an der Stelle kommen wir immer ins Spiel. Wir sind dann die Veredler. Das heißt, wir nehmen Standardsoftware und bauen Dinge dazu, die eben im Standard nicht mit drin sind und sorgen dafür, dass eben die spezifischen Anforderungen von einer Großkanzlei, von einer Massenverarbeitungskanzlei, aber auch von einzelnen sehr spezialisierten Kanzleien dann eben erfüllt werden können. Was wir von Anfang an auch immer gemacht haben, wir haben uns auf Daten und Datenübernahmen spezialisiert. Und das Problem ist ja, dass ist meistens, man kommt irgendwo her, man hat verschiedene Systeme im Einsatz und will die miteinander kombinieren oder will von einem ins andere wechseln. Und da haben wir uns sehr früh darauf spezialisiert und kennen daher von allen großen Herstellern die internen Datenbankstrukturen und können deswegen ganz gut Migrationsprojekte machen. Von einer Softwarelösung auf eine andere. Aber auch, was wir viel machen, zum Beispiel für angloamerikanische Kanzleien, die nutzen ja typischerweise eine US- oder UK-Software und zusätzlich für die Bedürfnisse, die sie in Deutschland haben, noch eine spezialisierte deutsche Software. Und die kombinieren dann miteinander. Das heißt, da wollen wir Schnittstellen, die Daten hin und her schieben von dem einen System ins andere.
Ja, wunderbar. Also wir sind ja auch ganz begeistert, dass ihr das macht, weil ihr unseren Neukunden meistens helft, zu Liquia zu wechseln oder neu zu starten. Selten ist es eigentlich, dass sie wechseln von einer anderen Software zu uns, aber kommt natürlich auch vor, sondern oftmals ist es einfach so, dass die Daten schon irgendwo vorliegen in verschiedenster Form, und ihr oft helft, diese eben zu Liquia zu migrieren, weil selten ist es so, dass man komplett bei Null startet, haben wir auch, dass Kunden sagen, nee, wir fangen jetzt ab 1.1. an, in Liquia zu arbeiten sozusagen, aber oftmals gibt es eben auch Bestände, Daten, die sie dann gerne doch schon zum Start hätten. Oder sie kommen von einem Produkt, womit sie jetzt irgendwie was nicht mehr so den Anforderungen entspricht, und dann kommen sie zu uns, und dann gibt es ja eben auch Datenmigration und Konvertierung. Das ganze Thema ist, würde ich mal sagen, aus Sicht von Menschen, die sich damit nicht täglich befassen. Also es klingt auf jeden Fall sehr komplex, und das ist es, glaube ich, auch. Kannst du uns da einmal so ein bisschen durchführen und erklären, was bei einer Datenmigration eigentlich alles zu beachten ist und welche Abläufe es gibt, welche Bestandteile, also wirklich als jemand, der sich damit nicht auskennt, damit wir unsere ganzen Zuhörer auch abholen können und kein technisches Wissen im Detail bitte voraussetzen.
Ja, eine Datenmigration bedeutet ja, ich habe irgendwo einen Topf von Daten. Den habe ich meistens über Jahre schon mir geschaffen und den möchte ich jetzt in einer anderen Form, in einem anderen Programm haben. Und dafür muss ich es übersetzen. Und wir vergleichen das gerne mit einer Übersetzung in eine andere Sprache. Also ich habe hier mein Werk, ein tolles Gedicht, ein Gedichtband auf Deutsch und den möchte ich jetzt gerne in einem komplett anderen Kontext, nämlich auf Englisch benutzen. Und jetzt muss ich das übersetzen. Und ich hätte gerne dieselben Daten, die ich vorher hatte, auch in dem neuen Kontext wieder zur Verfügung. Aber dieses Beispiel Übersetzung in eine andere Sprache zeigt, ja, klar, ist machbar. Täglich werden Tausende von Büchern übersetzt, heute schon fast automatisch von künstlicher Intelligenz, aber sobald es ein bisschen komplizierter wird, wenn ich so ein Gedicht übersetze, das ist eben gar nicht mehr so einfach. Und da muss man eben sehr genau gucken, was habe ich denn vorher und was will ich danach haben. Und deswegen ist es meist so, dass eine Konvertierung gut vorbereitet werden muss. Man muss sich sehr genau anschauen, was haben die Kunden vorher, was wollen sie überhaupt davon mitnehmen. Das andere Bild, was ich ganz schön finde, ist ein Umzug. Ja, wenn ich einen Umzug mache von einem Haus in ein anderes, ja, dann packe ich nicht einfach alles ein und packe es in dem neuen Haus wieder aus, sondern das neue Haus hat vielleicht mehr oder weniger Zimmer und außerdem habe ich einen riesigen Keller voller Datenmüll. Und dann ist es keine gute Idee, den ganzen Keller in Kisten zu packen und im neuen Haus wieder auszupacken, sondern dann muss man anlässlich des Umzuges aufräumen. Und das ist eben was, wo wir die Kunden entsprechend beraten, wie sie da vorgehen. Wir gucken uns die Daten zumeist an, dann für die Migration. Und deswegen gibt es auch einen Prozess, wo wir eine Probe machen, wo wir drauf gucken auf die Daten zusammen und wo man dann eben auch gucken kann und sagen kann: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich in den Keller geguckt und ich wusste gar nicht, was da noch alles drin ist. Lass uns mal aussortieren und nur die letzten 2 Jahre mit drüber nehmen. Wir brauchen jetzt nicht die Daten von vor 35 Jahren noch in das neue System zu portieren. Und das ist quasi das, worin wir dann die Kunden auch beraten.
Ja, ich glaube, es ist natürlich gerade in der juristischen Branche, ist ja schon so ein Vollständigkeitsanspruch und auch so ein gewisser Perfektionismus. Ist natürlich dann schwer zu sagen, okay, was nehmen wir mit, was nicht. Die Frage ist ja, ist es dann ganz weg oder haben Sie es noch irgendwo anders gespeichert? Aber ich glaube gerade, was du sagst, die Identifizierung, was wollen wir überhaupt konvertieren und mitnehmen und migrieren und was vielleicht auch nicht, das ist natürlich auch ein Aufwand. Wenn wir so über zeitliche Abfolgen vielleicht mal sprechen, was sind so eure Erfahrungswerte, sage ich mal, von einem Kunden, der, also zum Beispiel im Kanzleiumfeld oder auch in Rechtsabteilung, der hat irgendwie seine Daten schon digital, ja, das ist ja schon mal auch eine Grundvoraussetzung erstmal, aber eben noch so ein bisschen unstrukturiert etc., muss erstmal diese Aufräumaktion machen und dann bis hin zur Probekonvertierung und dann die richtige Konvertierung. Wie lange dauert so ein Projekt generell? Weil ich glaube, da sind Erwartungen auf Kundenseite, die so damit keine Erfahrung haben, vielleicht manchmal auch so, ja, das muss ja schnell gehen, aber es braucht halt ja auch seine Zeit, aus gewissen Gründen, nicht? Könntest du uns da nochmal durchführen?
Ja, also die eigentliche Datenübernahme, die passiert meistens an einem Tag oder an einem Wochenende, je nach Menge. Sozusagen, wenn man vom Ende her guckt, dann, wir wollen dann irgendwann zu Ende November so einen Umstieg machen, dann kann man das sehr gut terminieren und dann ist es ein Tag oder ein Wochenende. Das heißt, typischerweise kann die Kanzlei oder auch die Rechtsabteilung bis zum Tag vorher ganz normal arbeiten, bis Freitagabend schalten ihre Rechner ab, dann arbeiten wir übers Wochenende und Montagmorgen funktioniert das neue System. Also das ist quasi vom Ende her gedacht. Aber damit wir das gewährleisten können, brauchen wir eine Menge Vorbereitung. Und wir rechnen dann eben typischerweise von hinten und sagen, okay, wenn ihr am Tag X diesen Umstieg machen wollt, dann solltet ihr spätestens 4 Wochen vorher das Ganze einmal zur Probe gemacht haben. Das machen wir dann.
Ja.
Also,
ja.
Damit wir das, was wir dann später ausliefern, machen wir komplett einmal vorher schon und stellen das zur Verfügung zum Test. Und dann hat die Kanzlei oder die Rechtsabteilung 1, 2, 3 Wochen Zeit, um sich das in Ruhe anzugucken, festzustellen, ob alles in Ordnung ist. Und dann haben wir wiederum die Chance, wenn die Kanzleien dann sagen, ach, wir hätten gerne noch den Änderungswunsch oder könnt ihr vielleicht doch die Daten von 1980 bis 1985 weglassen, dann können wir das tun und noch berücksichtigen bei der eigentlichen Umstellung.
Ja.
So, das heißt, wir haben diese 4 Wochen, sind ganz wichtig, dass dort auch getestet werden kann. Und davor brauchen wir erfahrungsgemäß 4 bis 8 Wochen für Vorbereitung, für Beratung und so weiter. Das heißt, wenn eine Kanzlei oder eine Rechtsabteilung 3 Monate vor so einem geplanten Umstieg zu uns kommt, dann sind wir alle ganz entspannt. Wenn es natürlich sehr große Datenmengen sind, multinationaler Konzern, 17 verschiedene Datenbanken, dann ist immer besser, man hat ein bisschen mehr Zeit. Und in Extremfällen haben wir auch schon Projekte gemacht, wo das ganze Projekt innerhalb von 3 Wochen abgewickelt worden ist. Da mache ich aber immer einen großen Disclaimer dran. Das geht dann zu Lasten von Beratung und dann muss man eben manchmal auch akzeptieren, dass bestimmte Sachen halt so gemacht werden, wie es in dem Moment entschieden wird und nicht, wie man vielleicht es entschieden hätte, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit genommen hätte. Aber
Absolut.
Es kommt auch vor, gerade wenn Kanzleien, wenn einzelne Anwälte Kanzleien zum Beispiel verlassen, dann spontan sagen, oh, übrigens, nächsten Sonntag verlasse ich die Kanzlei, könnt ihr mir helfen, die Daten da mitzunehmen? Das ist dann eher so eine Notsituation.
Ja, die Datentrennung ist ja teilweise gar nicht so leicht. Kommt immer aufs Produkt an, würde ich sagen. Oder, also es gibt ja nicht immer ein Produkt, also auf die Datenhaltung, nicht? Aber apropos Datenhaltung, was ist denn für euch euer Traumformat, wenn neue Kunden zu euch kommen, im Format im Sinne von, so findet ihr die Daten vor, die konvertiert oder migriert werden sollen? Und was ist eher so, das wird jetzt aufwendig. Aber also ihr habt ja wahrscheinlich mit allem Erfahrung, aber so, wenn ihr es euch wünschen könntet und das, was oftmals eher, sage ich, komplizierter oder einfach länger dauert. Mhm. Was sind so die 2 Extreme?
Also ideal ist es, wenn Daten schon in Form einer SQL-Datenbank vorliegen. Also da gibt es die klassischen Standards, Microsoft SQL oder auch Oracle, weil die Daten sind dann per se schon mal in irgendeiner Form strukturiert und damit können wir typischerweise sehr gut arbeiten.
Ja.
Problematisch ist es, wenn wir Daten kriegen in Form von riesengroßen Excel-Tabellen oder 100.000 Dokumente, die sich in irgendwelchen Verzeichnissen befinden. Also alle Formen von unstrukturierten Daten, die können wir auch verarbeiten, aber das ist dann typischerweise relativ viel Aufwand und da muss man sehr genau gucken, was man damit machen kann.
Ja. Was ist, wenn Neukunden sagen, ich habe noch ganz viel Papier, das ich auch gern mitnehmen würde?
Ja, kann man natürlich auch machen. Dann muss man im ersten Schritt das Ganze einscannen. Heutzutage haben die meisten Rechtsabteilungen, aber auch Kanzleien, haben ja moderne Multifunktionsgeräte, wo man auch große Mengen von Papier drauflegen kann und die dann auch typischerweise so eine Texterkennung schon mit eingebaut haben. Also das kann man tatsächlich auch relativ gut handeln. Nur man muss sich dann überlegen, man hat dann, was weiß ich, 10.000 PDFs. Die Frage ist, was macht man damit dann sinnvollerweise? Also
Ja,
das ist dann eher eine inhaltliche Frage. Machbar ist das natürlich auch.
genau, verlängert den Prozess halt dann nochmal, nicht
Ja,
wie so ein
genau.
Vorschritt erstmal in die digitale Welt und dann migrieren. Ja, spannend. Ich glaube, viele fragen sich in dem Zusammenhang natürlich aber auch, hast du ja vorhin schon erwähnt, das Thema Übersetzung. Kommen denn wirklich alle Daten mit oder gibt es auch Arten von Daten, die gar nicht migriert werden können oder was quasi gar nicht möglich ist? Oder was ist so bezüglich Datenverlust? Was kannst du uns da dazu erzählen, was so deine Erfahrungen sind? Also ich fand das Beispiel mit der Übersetzung schon super. Es ist nämlich nicht eins zu eins, weil die vorherige Umgebung und die zukünftige ist ja nie identisch.
Exakt.
Außer man transferiert es von einem Computer einfach nur auf einen anderen Computer.
Genau, also das ist das Grundthema. Und ich sage mal, das ist wie wenn ich vom Englischen ins Französische übersetze. Das sind zwei Sprachen, die sind verschieden, aber natürlich doch noch recht ähnlich. Da kann ich, wenn ich einen Sachtext übersetze, dann komme ich schon ziemlich nah dran. Aber wenn ich ein Gedicht übersetze, vom Englischen ins Französische und dann übersetze ich vom Französischen zurück ins Englische, dann werde ich nicht das kriegen, was ich vorher hatte. Und das ist eben bei Daten auch so. Man muss an bestimmten Stellen dann Kompromisse eingehen. Und so wie ich beim Gedicht sage, okay, mir ist der textliche Inhalt am wichtigsten, dann übersetze ich ein bisschen anders, als wenn ich sage, nee, mir ist der Flow, das Versmaß, der Rhythmus ist mir wichtiger. Also da kann es, gibt es eben in Einzelfällen auch die Situation, dass es kein richtig oder falsch gibt, sondern man muss eben absprechen, was ist wichtig. Um es noch ein bisschen konkreter zu machen, wenn wir Buchhaltungsdaten haben, dann kann es sein, dass das alte System anders funktioniert hat, buchhaltungstechnisch, als jetzt das neue System. Und dann muss die Kanzlei entscheiden, reicht es, wenn wir zum Beispiel Salden pro Akte übernehmen, oder ist es wichtig, dass jede einzelne Zahlung, jede einzelne Rechnung wirklich übernommen wird? Und liegen die Daten denn überhaupt verlässlich vor? Ist denn alles sauber gebucht worden und so weiter? Und das gucken wir uns eben typischerweise dann mit dem Kunden zusammen an und legen dann fest, was ist der beste Weg. Und natürlich kann man dort an der Stelle auch manchmal den Aufwand entsprechend hoch oder niedrig gestalten, sodass der Kunde dann auch entscheiden kann, ich brauche es bis ins letzte Detail oder mir reicht es, wenn ich zum Beispiel Rechnungen in einer Gesamtsumme übernehme. Ich muss jetzt nicht jeden einzelnen Zeiteintrag, den ich vor 17 Jahren abgerechnet habe, auch noch im neuen System haben.
Nein, aber ich sehe es genauso. Die Frage ist ja dabei auch, wie du gerade schon erwähnt hast, was findet man vor, nicht? Und in welchem Zustand sind die Daten, selbst wenn sie schon in einer strukturierten Datenbank sind, was ja grundsätzlich schön ist, aber sind sie auch vollständig und sind alle da? Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig zu betonen, oder das ist jetzt so mein Verständnis, so die Qualität der Konvertierung und der Migration ist letztendlich, hängt sehr stark davon ab, was vorgefunden wird und was dann in der Beratung gemeinsam entschieden wird, wo die Prioritäten liegen, nicht? Also ich glaube, das muss man dann auch für die Zukunft gerichtet sehen, wie wertvoll ist eine Datenbank, ja, oder eine Software mit einer Datenbank, ja, eigentlich auch immer nur so gut, wie die Daten darin gepflegt werden. Und ich glaube, das ist nochmal so eine eigene Geschichte für sich, wie kann man sozusagen die Teammitglieder motivieren, die Daten auch gründlich zu pflegen? Ja, es hat nämlich ja große, große Wichtigkeit für verschiedenste Dinge, nicht? Und manche nicht ganz so, aber das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor dabei auch, weil man kann nicht sagen, ja, hier fehlt was, wenn es das nie gab, nicht?
Ja. Man hat oft die Situation, dass der Anlass, ein neues System einzuführen, ist, dass man sagt, na jetzt müssen wir es mal richtig machen. Und dann sagen die Kunden oft, naja, wir wissen schon, so vor 3, 4, 5 Jahren, da haben wir einfach uns noch nicht so richtig gekümmert. Wir wissen selber, unsere Daten sind nicht so super sauber. Ja. Und das ist auch ein Grund, warum dann gesagt wird, lass uns mal die Datenübernahme beschränken auf die letzten 5 Jahre oder so, weil das, was wir da vor 8 oder 10 Jahren eingegeben haben, das wollen wir heute lieber eigentlich nicht sehen.
Lieber nicht. Und es ist auch nicht immer einheitlich, ist, was wir mitbekommen. Also ich glaube, es hilft schon intern, wenn man da sich auf gewisse Prioritäten einigt, was ist ganz wichtig und das andere hat dann eine Flexibilität, sage ich mal, nicht? Habt ihr bei Neukunden oder bisherigen Kunden, mit denen ihr arbeitet, ist für euch das Thema Sicherheit oder Datenschutz eine Anforderung, die ihr ab und zu mal bekommt in solchen Konvertierungsprojekten? Sind ja auch wichtige, vertrauliche, sensible Daten, mit denen ihr hantiert, nicht?
Na klar. Also wir haben im Laufe der letzten 20 Jahre über 1000 von solchen Übernahmen gemacht. Ach, ja. Für alle Arten von Unternehmen, börsennotierte Krankenkassen, Hochsicherheitsbereiche, internationale Anwaltskanzleien. Wir haben das für die größten Kanzleien der Welt gemacht und die haben natürlich alle extrem hohe Sicherheitsanforderungen. Und natürlich handhaben wir dort die Kronjuwelen der Kanzlei oder auch der Rechtsabteilung. Das sind ja gerade die wirklich wichtigen Sachen, die da dran stehen. Deswegen ist das Thema Datenschutz, wie arbeiten wir damit, wie verarbeiten wir das auch bei uns, ist natürlich extrem wichtig für unsere Kunden. Und deswegen legen wir da auch einen sehr, sehr hohen Wert drauf. Deswegen haben wir eine ISO 27000-Zertifizierung, die ziemlich aufwendig ist und gewährleisten eben Sicherheit auf allen notwendigen Ebenen. Das ist wirklich wichtig.
Absolut, das sehen wir bei unseren Kunden ja genauso. Aber eben auch bei denen, die über euch dann sozusagen bei uns mit ihren Daten anfangen. Du hast vorhin auch kurz erwähnt, die eigentliche Konvertierung geht eigentlich ganz schnell, übers Wochenende zum Beispiel. Ist das wirklich so, dass ihr die meisten dann am Wochenende oder irgendwie nachts oder sowas macht, damit eben dieser Tagesalltag oder Arbeitsalltag so wenig wie möglich unterbrochen wird?
Ja. Das ist ganz wichtig. Also je größer die Organisation, desto wichtiger natürlich. Mhm. Aber ich sage mal, wenn wir eine Anwaltskanzlei mit 500 Mitarbeitern haben, dann sind das relevante Kosten, wenn die Systeme 1, 2 oder 3 Tage nicht zur Verfügung stehen. Und deswegen sind wir dann eben in der Lage, das so weit vorzubereiten. Wir stecken eben vorher sehr viel Aufwand in Automatisierung und lassen das immer wieder neu durchlaufen und probieren das immer wieder aufs Neue, so lange, bis wir quasi es vollautomatisiert durchlaufen lassen können, speziell für diesen einen Kunden. Mhm. Und dann haben wir eben nur noch in Anführungszeichen die Maschinenlaufzeiten, die aber je nach Datenmengen, weil wir da über Millionen von Datensätzen zum Teil reden, da kann eben die reine Verarbeitung eben auch mal 10 Stunden oder 25 Stunden dauern.
Ja.
Und dann braucht man eben ein ganzes Wochenende.
Ja.
Aber ja, das ist tatsächlich unser Standardprozess. Wir machen das über Nacht oder am Wochenende, damit der Ausfall in den Abteilungen oder den Kanzleien möglichst niedrig ist.
Und jetzt nochmal so ein kleiner Exkurs für diejenigen, die sich so ein bisschen technischer auskennen, ja. Was genau passiert im Hintergrund? Also du hast gerade schon angedeutet, die Automatisierung, die Maschine arbeitet etc. Wie kann man sich das für die so ein bisschen mehr Tech-Kenntnisse haben, vorstellen, was eure Systeme letztendlich machen?
Also wir haben zahlreiche Werkzeuge entwickelt und pflegen die auch immer weiter im Laufe der Zeit, weil wir ja ganz viele unterschiedliche Quellsysteme haben, wo wir die Daten erstmal auslesen müssen.
Ja.
Und dann haben wir verschiedene Zielsysteme, also zum Beispiel Leakware, wo es dann eben reingeschoben werden muss.
Ja,
und
am liebsten dahin.
Genau. Ja. Und
für Rechtsabteilung natürlich.
Dort haben wir, also wir haben diese Werkzeuge und die haben verschiedene Zwecke. Das heißt, wir haben dann ein Werkzeug, was erstmal die Daten beispielsweise aus einer Oracle-Datenbank ausliest und in ein von uns verarbeitetes Zwischenformat packt. Dann haben wir Routinen, die die Daten ein bisschen veredeln. Also wir können zwar grundsätzlich gilt, Garbage in, Garbage out. Das heißt, wenn Daten, wir können jetzt nicht Daten erfinden. So. Aber in Grenzen können wir tatsächlich Daten besser machen, als wir sie vorfinden. Hm. Also wir können zum Beispiel in Namensfeldern, in alten Systemen wird oft nicht unterschieden zwischen Titel und Name oder zwischen Postleitzahl und Ort. Das ist dann in einem Feld. Und das können wir schon analysieren. Das können unsere Systeme dann eben auseinandernehmen und auch Vornamen, Nachnamen voneinander trennen und in die Datenbankfelder packen. Also es gibt eine gewisse Veredelung von Daten, was dann passiert. Und dann gibt es, dann wenden wir Filter oder Regeln an darauf. Weil zum Beispiel die Kanzlei gesagt hat, okay, ich will nur Akten übernehmen, die noch nicht in der Verjährung sind. Oder ich will nur Akten übernehmen, die entweder noch laufen oder die schon länger als 6 Jahre abgelegt sind. Also solche Regeln wenden wir dann an. Und damit eben das Ergebnis inhaltlich nur, genau das ist, was die haben wollen. Und dann werden also durch Regelwerke angewendet und zum Schluss schreiben wir dann die Daten, die dabei rauskommen, in die entsprechenden Datenbanken, wo sie eben hin sollen. Und in der Regel kriegt dann der Kunde von uns eine komplett fertige, betriebsbereite Datenbank für das Zielsystem, also zum Beispiel für DKR zurück.
Ja, crazy. Und dann kommen Sie morgens ins Büro, ja, also wenn man heute noch ins Büro geht, also bei uns natürlich schon, ich sitze auch gerade in meinem Büro, und dann öffnet man den Computer oder den Laptop und dann, tada, everything's there. Also das klingt auf jeden Fall hervorragend und für die Techies hatten wir jetzt auch was dabei, nicht nur sozusagen High-Level, das finde ich jetzt sehr wichtig. Apropos Kunden und Datenpunkte und Veredelungen. Heutzutage sprechen ja ganz viele nicht nur über Automatisierung, sondern auch über AI, also künstliche Intelligenz. Würdest du sagen, dass diese Veredelungsprozesse, ist das nicht eigentlich schon künstliche Intelligenz oder ist es eher regelbasierte Automatisierung und quasi die Vorstufe? Es ist natürlich jetzt nicht Generative AI, das ist ja nochmal was anderes, aber also eigentlich, finde ich, klingt das ja schon sehr smart.
Es ist regelbasiert und es muss auch regelbasiert sein, weil generative sollte da nichts sein.
Also nein, das wollen wir auch nicht.
Datenübernahme irgendwelche Halluzinationen mit hineinbauen würden, das wäre, glaube ich, keine gute Idee.
Lieber nicht, aber genau, interessanter Punkt.
Deswegen ist es klassisch regelbasiert, aber damit kommt man eben wirklich auch schon sehr weit. Und wir haben Teile schon von Mustererkennung drin. Aber das geht eben tatsächlich stärker in die Regelanwendung als in die echte Machine Learning-orientierte Musterorientierung. Da ist es wichtiger, also die Vorhersagbarkeit des Ergebnisses ist bei einer Datenkonvertierung ganz entscheidend.
Absolut. Ja, auch Vorhersagbarkeit ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt, weil wir haben ja aktuell auch den Fall, es gibt ja ein Produkt, das in unserem Markt auch existiert hat und noch tut, aber nicht mehr lange. Und jetzt helfen wir natürlich diesen ganzen Kunden zu uns zu kommen und zu wechseln. Ja, also immer gerne. Und das Spannende ist aber vor allen Dingen, dass dieses Produkt, welches wir jetzt nicht nennen, eine sehr ähnliche Datenbankstruktur hat und auch von der Logik her sehr ähnlich ist wie wir. Das heißt, diese Vorhersehbarkeit von einer Migration von dem einen in das andere ist ja wahrscheinlich sehr hoch und das macht es auch einfacher, als wenn die Daten, also hast du ja vorhin schon gesagt, wenn sie strukturiert sind, ist es hervorragend und je ähnlicher die Systeme, desto einfacher ist wahrscheinlich die Übersetzung der Daten, oder?
Exakt, genau. Also je näher, wenn man quasi von einem Anwaltsprogramm in ein anderes Anwaltsprogramm oder von einem Programm für Rechtsabteilung in ein anderes Programm für Rechtsabteilungen wechselt, dann ist die Datenübernahme natürlich viel einfacher, als wenn ich, sagen wir mal, ich komme aus Salesforce und habe also ein System, was eigentlich für den Vertrieb gedacht ist, und wo die Rechtsabteilung bislang ihre Akten drin gepflegt hat und jetzt führen sie ein Programm ein für Rechtsabteilungen, dann habe ich viel mehr Übersetzungsarbeit und Überlegung, wie bilde ich das jetzt ab, als
das Matching der Datenpunkte, nicht? Genau. Wo soll das jetzt dann im Neuen hin und wo kommt das eigentlich her? Und das glaube ich sofort.
Und deswegen ist es in deinem Beispiel ist es erheblich einfacher dann, das entsprechend zu mappen. Und das hat den Vorteil, dass das Ergebnis für den Kunden viel schneller vertraut ist.
Ja.
Und viel deutlicher das ist, was er vorher auch benutzt hat, als wenn man so dann sehr fremde Systeme ineinander migriert.
Absolut, man findet sich schneller zurecht, natürlich. Wie ist es denn bei den anderen Sachen, die ihr macht für Kanzleien und für, sage ich mal, Produkte im Kanzleimarkt, denen eben noch Spezialfunktionen fehlen? Da entwickelt ihr ja auch unterschiedlichste Dinge. Was findest du vielleicht so ein, zwei Beispiele? Also muss ja gar nicht die Kunden nennen, sondern eher so inhaltlich. Was würdet ihr für so eine Kanzlei entwickeln können, wenn sie das noch vermisst in einem der Kanzleiprodukte? Da gibt es ja auch einige heutzutage am Markt.
Also ein
Wir
Bereich,
waren ja mal im Kanzleimarkt, jetzt seit 20 Jahren auch nicht mehr.
genau. Ein Bereich, der im Moment sehr stark bei uns nachgefragt wird, ist alles, was mit Compliance zu tun hat. Also Thema Geldwäschegesetz, Know Your Customer, alle diese Dinge. Das ist etwas, wo wir ein spezielles Produkt gebaut haben, was von vielen Großkanzleien schon eingesetzt wird.
Cool.
Und was quasi die Prozesse, die so eine Kanzlei hat, wenn sie ein neues Mandat annimmt, sehr stark vereinfacht. Und der Treiber ist dabei oft einerseits eben Compliance. Ich muss mich da jetzt plötzlich an bestimmte Dinge halten und Kollisionsprüfungen und Sanktionslisten beachten, die sich täglich ändern, weil die EU mal wieder 3000 Leute auf die Liste gesetzt hat.
Super.
Da bauen wir Dinge für. Aber generell merken wir, dass in den Kanzleien die Erkenntnis wächst, dass Daten ein Schatz sind. Und dass
Ja. Das neue
gerade
Gold.
auch im Hinblick auf KI, die Akten, die man führt, die Daten, die man selber anlegt, dass das eben der Rohstoff ist für Dinge, die man später damit macht, über Auswertungen, über Analysen.
Ja.
Und so weiter. Und es ist heute immer noch so, dass viele Kanzleien, gerade solche, die seit vielen Jahren dabei sind, wenn sie auf ihre Daten gucken, feststellen, naja, theoretisch sollten wir diese Daten alle haben, aber wenn wir da mal reingucken, wie gut die gepflegt sind, und was unsere Mandantendatenbank, wie viele tausend Dubletten wir da drin haben und wie zuverlässig die Branche gepflegt ist und so weiter. Also das Thema Datenqualität spielt eine ganz zunehmende Rolle wegen KI und wegen der Erkenntnis, dass ich letztendlich auch eine Anwaltskanzlei wie ein Unternehmen steuern muss und dafür Daten brauche.
Absolut.
Und da helfen wir im Moment mit Produkten, um eben die Erfassung der Daten, die täglich stattfindet, so zu vereinfachen, dass es schneller geht, mehr Spaß macht und deswegen eine bessere Qualität gibt.
Das klingt
Das ist eigentlich
hervorragend.
so das, wo wir am meisten bei sind.
Der Spaßfaktor ist wichtig, würde ich sagen, weil das haben wir ja vorhin schon gesagt, gerade das Thema Dateneinheitlichkeit, Datenvollständigkeit. Also allein als Vorbereitung für die Konvertierung ist ein Problem, aber später jetzt eben auch, und das sehe ich genauso im Bereich KI. Und das ist, glaube ich, oftmals auch so ein bisschen so, da fehlt das fehlende Wissen, wo man sagt, ja, ich will jetzt auch KI, habe aber noch gar keine Software, wo die KI jetzt, sage ich mal, mitarbeiten könnte. Ja, das heißt, eine KI braucht ja Daten in einer strukturierten oder auch unstrukturierten Form, aber auf jeden Fall in einer gewissen Form, um tätig werden zu können, nicht? Und ich glaube, das ist jetzt für viele, auch im Unternehmensbereich, nicht nur in den Kanzleien, eine spannende Zeit, um das mal ganz positiv formulieren zu können, wo man sich darüber einfach auch Gedanken macht, Mensch, wie machen wir es denn aktuell und sind wir denn schon überhaupt ready? Und erstmal so ein bisschen die Vorbereitungen tätigen, um AI und KI ready zu werden, innerhalb der Gebiete, wo das ja überhaupt eh möglich sind, ist dann ja auch wieder eine Datenschutzfrage, welche Tools kommen in Frage und nicht. Also das ist dann nochmal nachgelagert. Wie ist so deine Einschätzung, wenn du den Kanzleimarkt dir mal anschaust? Das sind ja, sag ich mal, euer Hauptkundensegment, ab und zu Rechtsabteilung natürlich auch, aber gerade in dieser Entwicklung von weiteren Lösungen betreut ihr ja meistens Kanzleien. Wie hat sich das so verändert in den letzten, ja, also ich meine, ihr seid jetzt seit 30 Jahren dabei, sucht ihr den Zeithorizont gerne selbst. Sind die meisten Kanzleien deutlich jetzt, sage ich mal, mehr im Thema drin, was Software, Digitalisierung etc. angeht? Haben sich die Anforderungen verändert? Du hast es gerade schon erwähnt, Datenqualität und KI-Readiness, aber wie würdest du, sage ich mal, den Markt kategorisieren und wie er sich vor allen Dingen entwickelt hat in den letzten Jahren?
Also, wenn ich mal 5 Jahre zurückgucke, und schaue und vergleiche heute im Vergleich zu 5 Jahren, dann ist ja der größte Unterschied, dass wir heute sowas wie KI haben. Klar, das Wort KI und so weiter, das gab es auch schon, aber mit den generativen Modellen haben wir heute ein völlig anderes Level. Und was passiert ist in der Zeit ist, dass das Thema Aufmerksamkeit bekommen hat. Und zwar Aufmerksamkeit auf Management-Ebene, in Anwaltskanzleien, also auf Partnerinnen-Ebene. Das ist neu. Das war vor 5 Jahren noch anders. Da war IT oder Tech in Kanzleien, das war ein Thema, ja, da muss das Office-Management kümmert sich da irgendwie drum und das ist was für Assistenzen. Akten.
Und bitte nicht zu teuer.
Ja, bitte nicht zu teuer. Es ist als Kostenfaktor im Wesentlichen gesehen worden.
Ja.
Und das hat sich jetzt tatsächlich geändert. Wir sehen, dass sehr viel mehr Aufmerksamkeit und auch Investitionsbereitschaft da ist. Viele der großen Kanzleien haben ja sogar eigene Abteilungen, manche auch eigene Gesellschaften sogar gegründet, um sich dem Thema zu widmen. Die großen Kanzleien berichten, dass die Mandanten es auch nachfragen, dass sie zum Teil in Pitchen schon gefragt werden, darzustellen, was sie denn für Legal Tech Tools einsetzen. Also das Thema ist tatsächlich auf die Tagesordnung gekommen. Das hat sich ganz stark geändert. Das war vor 5 Jahren definitiv nicht so. Aber es gibt auch ganz viel, was sich nicht geändert hat. Das ist das, was du eben auch so die Basis genannt hast. Also das echte Office-Tech, die Basis von Digitalisierung, dass ich überhaupt mal eingehende Post scanne, dass ich überhaupt systematisch elektronische Akten habe, dass ich interne Prozesse Zug um Zug auf digital umstelle. Also, dass wenn eine Lieferantenrechnung kommt, dass die nicht per Papier durchs Haus getragen, vom Partner unterschrieben und so weiter. Das ist, muss man ehrlicherweise sagen, heute noch nicht so viel anders im Vergleich zu vor 5 Jahren.
Ja, es ist wirklich so, nicht?
Und deswegen merken wir, gerade wenn es so Anfragen gibt, Thema KI, es gibt ganz spannende Sachen. Es gibt natürlich auch einige Kanzleien, die da tolle Dinge machen. Aber die große Masse ist immer noch so, dass man sagen kann, ihr habt noch eine Menge Hausaufgaben so in der Basis zu machen. Guckt mal, dass ihr die digitale Akte einführt. Die gute Nachricht ist, ihr seid sehr viel weiter als die öffentliche Hand. So traurig das ist, es ist immer noch ein ordentlicher Weg zu gehen.
Ja, das sehe ich auch so. Also es ist natürlich dann immer mit so einer gewissen Enttäuschung verbunden, dass man jetzt nicht sofort morgen mit KI arbeiten darf, weil die Hausaufgaben sind ja meistens nicht ganz so aufregend im positiven Sinne, sondern so ein bisschen so, ja gut, machen wir jetzt erstmal die Basics und die Grundlagen und so, aber sie sind halt entscheidend, wie du auch gesagt hast, nicht? Und deshalb auch ganz spannend die Frage, aber selbst wenn sie dann soweit sind, was sind denn eigentlich, sag ich mal, die Anwendungsfälle von KI in den Kanzleien, da gibt es ja viele, aber ich würde sagen, also da finde ich, ist das Datenschutzthema nochmal echt knackiger, ja, weil es gibt tolle externe Lösungen ja auch oder auch verschiedenste Anbieter arbeiten ja auch in Deutschland an welchen, aber wohin die Daten dann zwischenzeitlich doch mal eben schnell nach Amerika übertragen werden und vielleicht doch nicht und zack und so, da sind ja noch viele Fragen offen und ich habe das Gefühl, die Erwartungshaltung an KI ist unter Juristen sehr, sehr hoch, wenn dieser Begriff überhaupt fällt. Also es wird fast schon eine Perfektion zu 100% erwartet, was aber teilweise ja gar nicht beabsichtigt ist, sondern es ist ja teilweise eher eine Assistenzfunktion, die gewisse Dinge erleichtert. Und ich glaube, da bin ich sehr gespannt, wie dann so die tatsächliche praktische Adoption sozusagen, gerade auch im Kanzleimarkt, dann so langsam vorangeht. Es ist ja teilweise auch eher konträr zum bisherigen Geschäftsmodell, wo man Stunden erfasst und nach der Stunde abrechnet. Also da sehe ich schon viel Musik, viele positive Einstellungen, aber auch viele Skeptiker natürlich. Ne? Was kriegst du da so mit?
Ja, also das alles, was du sagst, ist natürlich völlig richtig. Aber da bewegt sich auch was. Also was ich sehr interessant finde, ist, dass wenn man sich guckt, wie ist es jetzt in den letzten 3, 4, 5 Monaten, was passiert da, was ist wahrnehmbar? Da ist ja zum Beispiel die ganzen Copilot-Sachen von Microsoft, die so kommen. Und das ist der Begriff Copilot. Das zeigt ja schon, das ist ein komplett anderer Ansatz, als zu sagen, ich habe jetzt eine Maschine, wo ich was reinwerfe und dann kommt ein Ergebnis raus.
Ja.
Und als vor anderthalb, 2 Jahren die ersten öffentlichen ChatGPT-Versionen kamen, da war ja, haben ja ganz viele Leute probiert und haben dem ChatGPT Fragen gestellt, haben Wissensfragen gestellt, haben gesagt, was gilt denn in folgender juristischen Situation? Und dann hat ChatGPT halt was erfunden oder was geschrieben, generativ. Und dann haben Juristinnen und Juristen gesagt, ach, das taugt ja sowieso nichts, weil der hat ja,
ja klar.
Ne? So. Was ja völlig falscher Ansatz ist, weil eine generative KI gar nicht dafür da ist, präzise zu suchen und solche Fragen zu beantworten. Und ich glaube, da ist im Moment ein Kommunikationswechsel auch der Anbieter, die eben sehr viel stärker darauf hinweisen, dass das dass es eine Assistenzfunktion ist zum jetzigen Zeitpunkt.
Richtig.
So ein bisschen wie beim Auto, beim autonomen Autofahren, wo ja auch Tesla oder Elon Musk auf sehr dünnem Eis immer gewandelt ist, wenn er das autonom fahrende Auto angekündigt hat. Und die meisten anderen Hersteller wesentlich vorsichtiger sagen, wir haben hier ein Assistenzsystem. Ja, das ist eben das Stichwort, das ist ein Assistenzsystem und nicht etwas, was alleine fährt. Und das ist so ein bisschen mit der heute verfügbaren generativen KI genauso. Es sind Assistenzsysteme. Und als solche, natürlich, wenn man sie wirklich nur in dem Kontext benutzt, sind sie unheimlich sinnvoll. Und man kann tolle Sachen damit machen. Man muss aber eben sehr genau wissen, was sie nicht können. Sie können nicht alleine fahren. Und deswegen können sie eben auch nicht alleine einen Vertrag kommentieren oder eine Klage formulieren.
Ja. Und ich glaube, das ist aber so ganz interessant, gerade in der juristischen Branche, ist so eine Mischung aus Gott sei Dank, wir werden nicht ersetzt, und auch so ein bisschen so eine Enttäuschung, so, ach so, ich dachte, das könnte viel mehr. Ja, also so ein bisschen so Ernüchterung und die Erwartungshaltung, weil aber auch so vermarktet wurde teilweise natürlich, gar nicht legal spezifisch, sondern generell, es würde jetzt alles Mögliche können, aber es benötigt ja auch ein Fachwissen, also als Nicht-Jurist, wirklich top Antworten aus so einem Generative AI Tool zu bekommen als Assistenztool, ist gar nicht so leicht, als wenn man wirklich das juristische Fachwissen hat und weiß, was muss ich denn jetzt wirklich fragen, ja? Und das ist ja in anderen Fachdisziplinen genauso. Also ganz, ganz spannend. Ich glaube, Erwartungshaltung, wie du schon gesagt hast, ist entscheidend. Auch gerade, auch selbst Microsoft bei Copilot hat es so crazy vermarktet. Wir haben es jetzt hier intern auch schon in verschiedenen Bereichen getestet. Ja, es hat noch Potenzial nach oben, würde ich sagen. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, es ist ja crazy, was es überhaupt schon kann, nicht? Und ich glaube, wenn man da positiv gestimmt rangeht und sagt, okay, was kann es mir an mühsamen kleinen Tätigkeiten erleichtern im ersten Schritt, ist ja schon mal viel gewonnen. Also ich bin gespannt. Ich glaube, Rechtsabteilungen und Kanzleien haben natürlich unterschiedliche Motivationen dahingehend. Aber ich glaube, in beiden Fällen könnte es durchaus zur Entlastung führen. Aber eben als Assistenz. Ganz wichtige Betonung. Ja. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar hattest du das vorhin auch schon erwähnt, das Thema Schnittstellen. Ja, das ist heutzutage ja auch wahnsinnig wichtig, gerade wenn man sich Unternehmen anguckt, die jetzt mehrere Tools haben. In Kanzleien wahrscheinlich gibt es ja auch verschiedene. Da kenne ich mich jetzt gar nicht mehr so gut aus, was sie neben einer Aktenverwaltung noch so nutzen. Aber das Thema Schnittstellen, Integration, APIs, ja, wie siehst du da aktuell oder wie siehst du eher so die Perspektive, auch vielleicht für euch, auch in Bezug auf die anderen Bereiche bei euch, wie sich das in den nächsten, ja, vielleicht wieder 5 Jahren oder auch mehr entwickeln wird? Ja, weil da zeigt das Thema Datenfluss, ja, und Datenanalyse und darauf AI obendrauf, das wird ja im Gesamtkontext immer, immer wichtiger, Thema Business Intelligence. Also das sind ja so Themen, die eher in Unternehmen, sage ich mal, typischer sind. Wie sind da, oder vielleicht schon eure Erfahrungen, du hast ja schon erzählt, ihr macht ja schon vieles im Schnittstellenbereich, aber wie ist da so deine Perspektive eher, wie du denkst, wie sich das in den nächsten Jahren, also quasi die Kombination der verschiedenen Themen, entwickeln wird?
Also es gibt mehrere Entwicklungen, die ziemlich sicher vorhersagbar sind. Das eine ist, es geht alles in die Cloud. Das ist völlig klar.
Ja.
Das muss man sich nur immer wieder klar machen, weil gerade in Firmen, aber auch in Anwaltskanzleien eben heute noch 90% on-premise ist. Also das ist, aber es geht kein Weg dran vorbei. Es ist nicht klar, ob das noch 3, noch 5 oder noch 10 Jahre dauert, aber es wird alles in der Cloud landen. Das ist das eine. Das zweite ist, ein Treiber dafür, dass das so ist, ist, dass die großen KI-Anwendungen, also die LLMs und so weiter, die brauchen ja unfassbare Ressourcenmengen. Und das lässt sich nur darstellen in riesigen Rechenzentren. Und deswegen wird der Leistungsvorsprung von Produkten, die in der Cloud angeboten werden, gegenüber demselben Produkt, was man heute noch on-premise auch bekommt, der wird eben immer größer werden. Und wenn ich wirklich die richtig fancy Sachen haben will in Zukunft, dann müssen meine Daten irgendwie in der Cloud sein. So, und damit sie da drin sind, und damit ich sie irgendwo irgendeinem KI-Service dann geben kann, brauche ich Schnittstellen. Und deswegen ist heute eigentlich völlig klar, wer heute völlig neu auf der grünen Wiese was neu entwickelt, macht das klugerweise immer nach einem Konzept, das heißt API First. Das heißt, ich habe von vornherein den Datenaustausch mit anderen im Hinterkopf, wenn ich irgendwas entwickle. Wir kämpfen heute an vielen Stellen damit, dass existierende Software eben noch keine ausreichenden Schnittstellen hat. Und dann ist unser Job wiederum, die zu bauen. Also wir flanken gehen dann manchmal, bauen eben so einen Connector dann selber, wenn der Hersteller keinen anbieten kann. Deswegen haben wir dort auch einen guten Platz in der Zukunft,
Ja,
weil
genau.
wir dann häufig hat man drei verschiedene Produkte und die machen drei total spannende Sachen. Man hat ein Dokumentenmanagementsystem, man hat ein Analyse-KI-Dings, dann hat man vielleicht noch eine Aktenverwaltung und ein Kostenportal oder sowas. Und jeder dieser Anbieter sagt, ja, guck mal, hier ist meine API, kannst du benutzen. Dann braucht man aber jemanden, der das tatsächlich tut, der diese Schnittstellen baut. So, und das genau machen wir dann und bauen quasi die Pipelines dann zwischen den Systemen unter Nutzung der Schnittstellen, die die Hersteller zur Verfügung stehen. Und ich glaube, das wird eher zunehmen. Es gibt ein Modell, was viele Leute probieren und was bislang aber niemandem gelungen ist, nämlich die eine große Plattform bereitzustellen. Und da glaube ich, ist, wenn dann Microsoft, und die Größe muss es schon haben. Also Teams entwickelt sich zum Beispiel in so eine Richtung, dass man eben alle möglichen Softwareprodukte anflanschen kann, an Teams, in Teams. Also das ist eine sehr spannende Plattform für das. Es gibt aber auch einige Versuche von eher spezialisierten Herstellern aus unserem Bereich, also aus dem juristischen Bereich, so Plattformen aufzubauen. Da bin ich skeptisch, weil man müsste halt ganz viele andere Spieler überreden, sich in dieser Plattform zu engagieren. Und das ist schwierig, weil da ist der Markt zu klein für. Deswegen
Ja, und
glaube
die
ich,
Incentives fehlen
plattformmäßig
teilweise auch.
wird sich, wenn dann Microsoft oder vergleichbare Spieler durchsetzen, aber keine spezialisierten juristischen Anbieter.
Ja, mega spannend. Ich habe direkt hier ein paar Punkte, da muss ich nochmal drauf eingehen. Also erstes Feedback, also Teams nutze ich auch tagtäglich durchgehend, aber was ich da eine Katastrophe finde und bei Microsoft leider auch, ist die Suche von Dingen. Also daran müssen sie definitiv noch arbeiten, wenn sie da das, also das finde ich ganz entscheidend. Aber das nur so kleiner Witz am Rande. Wir haben tatsächlich ein Buch geschrieben mit dem Liquid Legal Institute vor ein paar Jahren über die Common Legal Platform. Und da habe ich einen Artikel darüber geschrieben, wie man so eine Plattform bauen würde, also grundsätzlich so Plattformarchitektur etc. Aber ich sehe es genau wie du. Ich glaube, A, der Markt ist sehr klein dafür und B, die Incentives, also darüber haben dann andere geschrieben, ja, ich habe ja über sozusagen How do you do it? Ich glaube, die Incentives zu sagen, ach Mensch, wir tummeln uns hier alle und sozusagen, es ist aber eigentlich deine Plattform, aber jetzt muss ich hier irgendwie auch sein, das halte ich auch für schwierig. Also Wer weiß, we will see. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sozusagen die Connection zu Microsoft gerade bei Unternehmen eher von Vorteil ist, nicht? Weil die eh schon in den meisten Unternehmen drin sitzen. Bezüglich, was du gesagt hast, der Pipelines von den Datenpunkten zwischen den Tools, haben wir intern auch immer eine ganz süße Metapher quasi, weil wir kommen ja aus der Segelwelt. Und für uns sind quasi, und das ist ja auch eigentlich ein Begriff, den man auch kennt, sind die verschiedenen Softwarelösungen wie so kleine Inseln, ja? Und die APIs bzw. die Schnittstellen sind wie Segelboote, die zwischen die Daten von A nach B fahren. Und manchmal sind es Schnellboote, manchmal nicht ganz so schnell, manchmal ist eine ganze Flotte von Booten. Oder man könnte es auch stabiler als Brücke bezeichnen. Das hat dann auch wieder einen Wasserbezug. Nur so als kleiner Scherz auch am Rande. Ich habe noch eine letzte Frage nochmal auf diese On-Premise-Geschichte hingehend. On-Premise heißt ja meistens, dass die Daten bei sich selber, also bei den Kunden selber auf den eigenen Servern sind. Aber wir haben ja teilweise noch wirklich die Unterscheidung zwischen browserbasierter Solutions und Client-Solutions, also installierte Windows-Lösungen. Ich glaube, die letzteren, die haben noch mal einiges an Schwierigkeiten mehr vor sich, weil, also ich weiß nicht, vielleicht kennst du dich da besser aus, wie schätzt du deren Cloud, wirklich Cloud-Cloud-Fähigkeit und API-Fähigkeit in Zukunft ein, wenn die sich mit Schnittstellen an irgendwelche anderen Systeme connecten sollten?
Ja, ist natürlich schwierig. Das gibt es ja schon seit vielen Jahren, nach dem Motto, ich habe eine Windows-Software und sage, ja, das funktioniert auch in der Cloud, aber was man in Wirklichkeit hat, ist eine Remote-Konsole, also quasi einen virtuellen PC, der dann aufgerufen wird, ja, und im Rechenzentrum läuft. Das gibt es natürlich und das kann ich ja heute bei Microsoft und bei Amazon einfach mieten. Und ja, dann habe ich, bleibt aber ein PC, auch wenn es kein physischer mehr ist, der als Kasten bei mir unterm Schreibtisch steht, sondern es ist halt gemietet im Rechenzentrum, aber es bleibt eben ein einzelner PC. Und tatsächlich glaube ich, dass sich browserbasiertes Arbeiten hat sich einfach als der absolute Standard durchgesetzt und durch die verschiedenen technologischen Möglichkeiten, die man hat, durch die Frameworks, die es da gibt, ist das mittlerweile ja in der Benutzererfahrung, aber auch in der Performance kann man dort Dinge machen, wo man vor 5 Jahren oder 10 Jahren noch gesagt hat, nee, das geht nur mit so einem echten Windows-Programm. Das ist heute nicht mehr so. Ich kann alles machen im Browser. Dann habe ich natürlich, dann bin ich schon quasi im Web. Das heißt, es ist viel einfacher, auch mit anderen zu kommunizieren.
Absolut. Das haben wir auch die Erfahrung, wie gesagt, die letzten 20 Jahre gemacht. Mein Vater hat 2001, also vor 23 Jahren, angefangen, browserbasierte Software zu entwickeln. Damals haben sie noch gesagt, das Internet setzt sich nicht durch. Mhm. Davon war aber anscheinend sehr unbeirrt. Aber wir haben auch gemerkt, es war am Anfang schon schwierig, auch die Parallelen wirklich genau alles nachbauen zu können, wie es in der Windows-Welt war. Und wir haben auch einige Kunden dann gesagt, ja, aber hier in der Windows-Welt war das alles irgendwie so. Und das geht jetzt im Browser noch gar nicht. Das hat schon eine Weile gedauert, bis wir jetzt, also vor auch jetzt schon wieder einiger Zeit sagen konnten, nee, der Browser ist definitiv vollumfänglicher und besser und performanter und sicherer und. Aber das war am Anfang, also so vor 23 Jahren, leider noch gar nicht so ausgereift. Aber ist ja auch lange her, nicht? So von daher. Ja, also nee, und das andere, was du sagst, ist eher so eine kleine Fake-Cloud. Die ist nämlich eigentlich gar keine Cloud. Ich glaube, da ist nochmal so eine ganz andere Hürde zu leisten, auch im Kanzleimarkt, bei uns im Rechtsabteilungsumfeld, bei anderen Anbietern sehen wir das auch. Das wird dann als Cloud vermarktet, ist es aber nicht. Aber On-Premise ist, wie gesagt, nochmal was anderes. Das ist ja am Ende, wo liegen die Daten tatsächlich und wie kann man sie connecten mit den KI-Lösungen und und Services, die auch in Cloud-Lösungen stecken, nicht? Also da ist noch eine riesenspannende Welt vor uns, sehe ich. Und ich bin ganz gespannt, was unsere Firmen zusammen in den nächsten 30 Jahren, ja, ich bin mal sehr ambitioniert, mindestens, ja, bei uns ja fast schon 40 nächsten Jahren, noch auf die Beine stellen. Ich glaube, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, es verändert sich alles nicht so schnell, wie alle jetzt wieder denken. Ja, wir sind ja auch Legal-Tech-Anbieter der ersten Stunde, wir beide, ja, und viele kennen den Begriff erst seit so 7 Jahren. Also von daher, ich bin gespannt. Thomas, ganz, ganz vielen Dank. Wir freuen uns auf all die nächsten Projekte, die bei uns schon jetzt anstehen und geplant sind. Hast du noch eine Empfehlung zum Abschluss für alle Zuhörenden, sei es jetzt Kanzlei, Rechtsabteilung oder was ganz anderes? Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Also es ist im Moment ganz viel Dynamik drin, es passieren viele neue Sachen. Ich glaube, man muss zwei Sachen machen gleichzeitig. Man muss ausprobieren, man muss spielen, man muss sich anschauen, was passiert. Also sowas wie, was ja auch ganz viele Menschen schon gemacht haben, sich mal einen Account anlegen und mal ein bisschen rumprobieren, was so funktioniert, oder mal einen Co-Piloten ausprobieren und einen Co-Pilot und einfach ein Gefühl dafür kriegen, was geht, was nicht geht, einerseits, und andererseits aber das eher als Anlass nehmen, die Hausaufgaben in der Digitalisierung zu machen, so ganz bodenständig, weg vom Papier, weg vom Fristenbuch, weg vom Fax, genau. Das sind die tiefer hängenden Früchte, und das ist aber auch die Basis für alles, was dann danach kommt.
Absolut, das sehe ich ganz genauso. Ach, das Fax, ich glaube, das wird noch so lange überleben. Ich bin da also wirklich skeptisch, dass sich das bald auflöst. Die Gerichte lieben es ja auch noch, ne? Also von daher, wir bleiben gespannt und wir schauen mal, wann wir unseren nächsten Podcast machen und ob es das Fax dann noch gibt. Ich glaube wahrscheinlich ziemlich sicher ja. Das BEA gibt es ja auch, aber wir wollen jetzt kein neues Fass öffnen, weil das ist auch kein besonders positiver Abschluss dann. Also Thomas, vielen, vielen herzlichen Dank und bis ganz bald.
Danke für die Einladung, und ich freue mich auf den nächsten Podcast, den ich dann von dir höre.
Wunderbar, Dankeschön.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal beim LeakCare Podcast. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website leakcare.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom LeakCare Podcast. Stay tuned.